Hi Wilko.
Hi Henny, schön dich wiederzuhören.
Finde ich auch, so nach 2 Wochen Pause. Stell dir mal Folgendes vor. Du bist auf dem Weg zur Arbeit oder deinem nächsten Termin, nach Hause, zu deiner besten Freundin, deiner Liebe oder sonst wohin und möchtest unbedingt einen super tollen Podcast dabei hören, ja? Du öffnest also auf deinem Handy deine Lieblings-Podcast-App und gibst im Suchfeld irgendein Thema ein, was dich gerade interessiert, was du hören möchtest. Dir wird also danach eine Auswahl angezeigt von verschiedenen Podcasts zu deinem Schlagwort und du schaust dir vielleicht noch die Cover an, liest kurz noch die Kurzbeschreibungen durch, eventuell, und dann wählst du den Podcast aus, wo du denkst, das ist genau der richtige für dich. Hörst die erste Folge, versinkst komplett in dem Thema und weißt, jawohl, alles richtig gemacht. Hast du schon mal erlebt?
Ja klar, weißt du, und das ist mir beim letzten Mal so gegangen, als ich den blöden Markus Lanz und Richard David Precht nach hinten geschoben habe, damit ich den SRL-Podcast nach vorne hole.
Gute Entscheidung. Dieser Moment, den ich da gerade beschrieben habe, das ist der Moment of Truth in der Customer Journey. Es ist also der Augenblick, in dem du als Kunde das Produkt zum allerersten Mal in der Hand hältst oder es benutzt. Und es ist der Moment, in dem du entscheidest, ob das Produkt deinen Erwartungen und deinen Bedürfnissen entspricht. Also völlig egal, ob Hotel, Restaurant oder ein Autohaus, Bank, Spital, wirklich völlig Schnuppe. Ob du bei einem Kundendienst anrufst oder einer Firma über einen Chat kontaktierst, ob du den Brief oder das Paket von deinem Paketzusteller an der Haustür entgegennimmst, entscheidend ist immer der allererste Kontakt. Er bestimmt, wie die Customer Journey verlaufen wird. Der lange oder eben auch kurze Weg des Kunden bzw. Konsumenten.
Da hatte ich heute Morgen ja gerade ein Beispiel, das hat nicht so gut funktioniert. Und zwar gibt es so ein Restaurant in einem Hotel und das hat eine Kollegin empfohlen und dann wollte ich da reservieren für morgen. Gehe ich auf die Webseite, da ist keine Online-Table-Reservation, also rufe ich auf der Nummer an, geht auch jemand ran, sehr freundlich und sagt, ja, da müssen Sie aber an der Rezeption anrufen, um einen Tisch zu reservieren. Das kann sie nicht machen, sie ist nur der Frühstücksservice. Also habe ich gedacht, na gut, nicht so ideal, können Sie mich durchstellen? Nee, ich müsste nochmal die Nummer raussuchen und müsste dann nochmal anrufen. Okay, habe ich gemacht, rufe ich an der Rezeption an. Dann sagt die Tante, ja, aber da müssten Sie im Restaurant anrufen. Sag ich, ja, aber da habe ich gerade angerufen, die haben gesagt, ich soll mit Ihnen sprechen. Dann sagt sie, ja, das war nur der Frühstücksservice. Ab 14 Uhr ist jemand im Restaurant vom Restaurant.
Oh nein.
Ganz ehrlich, ich habe schon keinen Bock mehr. Der Moment of Truth ist verkackt. Die First Impression ist zur Sau. Ich gehe woanders hin. Wenn die das nicht mal im Griff haben, dann weiß ich gar nicht, was sonst noch alles passiert.
Kann ich sehr gut verstehen. Und wie diese Reise des Kunden am besten begleitet wird, welche Marketingstrategien hier sinnvoll sind und wie emotional ein Kunde berührt werden kann, das zeigen wir euch jetzt hier bei Bettgeflüster Backstage Hospitality, dem SRL-Podcast. Natürlich wieder mit spannenden Gästen aus unserer SRL-Welt, die uns zu diesem Thema Sprachnachrichten geschickt haben.
Sag mal, Henny, wir heißen doch Bettgeflüster.
Ja.
Bin ich dann Batman?
Wenn du möchtest, kannst du auch Batman sein.
Alles klar, dann hau rein, Robin.
Die perfekte Guest Journey, wo habe ich die erlebt? In dem Sinne habe ich sie von A bis Z, glaube ich, noch nirgends erlebt, aber an ganz, ganz vielen Orten zum Glück in den Teilbereichen. Also im Hotel zum Beispiel, im Pre-Stay, im Post-Stay oder auch während dem Stay oder klassisch auch in der Gastronomie. Dort oft noch schwieriger mit Pre- und Post-Kommunikation. Auch aufgrund von fehlenden Gästedaten, logischerweise. Aber dort natürlich vor allem, wenn es darum geht, man ist vor Ort, wird dort entführt. Diese Guest Journey hängt an Menschen, hängt an Freundlichkeit.
Das war gerade Moritz Kuhne, SRL-Alumnus. Er ist CEO von Foodcult.ch und er kennt sich wirklich richtig gut mit der Customer Journey aus, weil er kreiert für Restaurants die Speisekarten. Richtige Psychologie ist das. Also, welches Essen fällt mir zuerst in den Blick? Ist die Karte ansprechend? Hier geht es also auch um den ersten Eindruck. Und du, Wilko, hast ihn beim Frühstück im Europapark getroffen, deswegen war es auch ein bisschen laut im Hintergrund. Aber was ich richtig krass finde, der Moritz hat gesagt, er hat noch nie die durchgängige, perfekte Guest Journey erlebt. Ist schon eine krasse Aussage, oder?
Also so, es tut mir natürlich auf der einen Seite leid für Moritz. Auf der anderen Seite philosophisch keine Überraschung, wenn ein Berater nichts perfekt findet, weil sonst hätte er ja nichts mehr zu tun.
Da ist auch wieder was dran.
Auf der anderen Seite auch irgendwie schön, weil wenn man die perfekte Guest Journey erlebt hat, dann will man ja nirgendwo anders mehr hin. Und dann hört man vielleicht auf zu suchen. Deshalb, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man nur so auf 90-95% kommt und immer noch dieses Quäntchen da bleibt, auf das man sich freuen kann.
Aber als Kunde möchte ich schon irgendwann 100% genießen können.
Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel für eine perfekte Guest Journey, die total unaufgeregt ist. Der Moment of Truth ist ja für uns immer, wir haben eine Erwartung, dann gehen wir dahin und dann haben wir eine Erfahrung. Und wenn diese Erfahrung besser ist als die Erwartung, dann sind wir begeistert. Wenn sie schlechter ist, sind wir irgendwie enttäuscht. Und wenn sie genauso ist wie das, was wir erwartet haben, dann ist es okay. Dann ist es eigentlich perfekt. Und ich glaube gar nicht, dass perfekt so das Erstrebenswerte ist, weil wenn ich zum Beispiel zum Bankomat gehe an die PostFinance, dann stecke ich da meine Karte rein, dann gebe ich meinen PIN ein, dann drücke ich einen Geldbetrag, dann wird er mir ausgegeben, packe ich meine Karte wieder ein. Perfekte Guest Journey, Erwartung komplett erfüllt, aber völlig boring. Und deshalb so ein bisschen, je mehr man erreichen möchte mit seinen Gästen, je mutiger man ist vom Konzept her, desto höher ist auch die Chance, dass man zwischendurch mal verkackt. Und deshalb sollte man nicht aufgeben und irgendwie die Erwartung runterfahren. Henny, warst du schon mal in Amsterdam?
Nein, leider nicht. Steht aber noch auf meiner Bucketlist.
Also wenn du dorthin kommst, dann habe ich dir eine Empfehlung, wo du definitiv nicht hingehen solltest. Das Hans Brinkers Hotel. Hans Brinkers ist berühmt geworden damit, dass sie Werbung gemacht haben, sie seien das schlechteste Hotel der Welt.
Ich hörte davon.
Und weil die gesagt haben, wir sind so schlecht, sind die Leute hingegangen und gesagt, das müssen wir sehen. Das schlimmste Hotel der Welt, der unfreundlichste Service, die dreckigsten Zimmer. Und dann waren die auch wieder irgendwie nicht erfüllt, weil die haben gesagt, es ist zwar schlecht, aber es ist nicht das schlechteste Hotel der Welt. Ja? Und die haben da so einen Hype erzeugt, dass sie tatsächlich wirtschaftlichen Erfolg hatten mit der kompletten Antithese, also mit einer normbrechenden Marktkampagne. Gerade wir Schweizer streben immer nach Perfektion. Wir wollen 100%. Wir haben viele Hotels, die sagen, wir wollen wirklich die perfekte Guest Journey. Und es gibt auch tatsächlich Leute wie unseren SR-Alumni Christian Eckert vom Omnia, den wir in der anderen Folge schon gehört haben, der das auch erreicht hat und nachhaltig erreicht. Aber für die meisten von uns, wir sollten nicht nach Perfektion streben, ich richte mich hier vor allem an alle Frauen, sondern wir sollten einfach mit diesen Erwartungen, Erfahrungen spielerisch kreativ umgehen und auch mal den Mut haben, dass es in die Hose geht.
Vico, warum ausgerechnet richtest du dich nur an die Frauen?
Naja, das liegt daran, dass die Anspruchshaltung von uns Jungs im Durchschnitt tatsächlich messbar tiefer ist. Das Streben nach Perfektion ist eine sehr, sehr weibliche Eigenschaft, ganz egal, ob im Beruf, ob beim Selbstanspruch im Studium oder bei der Kindererziehung. Wir Männer lassen uns besser vielleicht etwas einfacher damit abfertigen, was der große Philosoph der frühen 2000er Jahre, Mario Barth, gesagt hat, Männer sind primitiv, aber glücklich.
Okay, das können wir in einer anderen Folge weiter ausführen. Räumen wir das Feld mal kurz von hinten auf. Also wir halten fest, im Prinzip ist die Guest Journey oder die Customer Journey reine Emotion, dadurch Psychologie. Heißt, wenn ich meine Zielgruppe verstanden habe und weiß, worauf es denen ankommt, kann ich denen ziemlich gut imponieren. Früher war das ja nicht so. Früher blieben den Marketingmitarbeitern nur die Möglichkeiten, schalte ich einen Werbespot im Radio, im TV oder eine Annonce in der Zeitung, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ja. Da hatte man eine relativ kleine Auswahl an Medien, hat kurz geguckt, okay, welche Zeitung liest meine Zielgruppe oder welchen Radiosender hören die, hat dann da gebucht und fertig war's. Aber das Unternehmen hatte ja null persönlichen Kontakt zum Kunden, weil da gab es zum Beispiel ja noch gar kein Social Media. Heute ist es schon schwieriger. Die Awareness, also die Wahrnehmung, findet viel, viel, viel früher statt als früher noch an völlig anderen Punkten.
Du sprichst ja Marketing an und Marketing ist ja was relativ in jüngerer Zeit erst entstanden ist, weil vorher ging es ja einfach darum, wir hatten ganz essentielle Bedürfnisse, wir wollten nicht sterben zum Beispiel oder wir wollten nicht erfrieren und dann gab es halt Produkte. Ja, und der Neandertaler hat jetzt nicht unbedingt darauf geachtet, ob das Fell jetzt schick geschnitten war. Wenn da draußen Schnee lag, dann war der froh, wenn er eins hatte. Und dann, wenn es halt von einem räudigen Säbelzahntiger kam, wurde es trotzdem getragen.
Die haben auch Marketing gemacht. Irgendeiner hat gesagt, du musst das Fell vom Säbelzahntiger nehmen, nicht vom Mammut, weil das hält wärmer. Ist auch Marketing.
Also ich glaube persönlich, als es kalt wurde, war es denen kackegal. Da hat sich jeder ein Fell geschnappt und zur Not hat er den Nachbarn abgeschlachtet dafür. Aber man sagt ja immer so, Marketing ist ganz witzig, ist ja auch ein bisschen Hospitality-Bezug, als das Backpulver 1893 erfunden wurde durch Oetker. Da wollte man zeigen, dass dieses Backpulver einen Nutzen bringt, nämlich der Arbeitserleichterung und eben eine bessere Produktqualität beim Backen. Und dann hat man angefangen, Privatkunden zum ersten Mal zu erklären, diesen Produktnutzen. Und dann war lange Ruhe, weil wir hatten zwei Weltkriege und die Leute sind wieder verhungert. Und es war wirklich wieder back to the roots. Und dann ging das Ganze wieder los. Und mit dem Wirtschaftswachstum in den, ich sag mal, 50er Jahren, in den 60er Jahren blüht das richtig auf. Weil da fangen wir zum ersten Mal an, dass wir als global viel mehr produzieren, als wir wirklich brauchen. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, wie verkaufe ich den Leuten Dinge, die sie nicht brauchen? Und das muss ich Ihnen irgendwie schmackhaft machen. Und hier steigen wir voll ein mit dem AIDA-Brücke-Konzept, was zumindest die SAL-Zuhörer hier alle aus ihren Marketing-Vorlesungen kennen sollten.
Erklär es auch nochmal unseren Zuhörern, die nicht an der SAL sind oder waren.
Elmo Lewis hat am Anfang der Industrialisierung, also das war noch so mit der Oetker, also vor den Weltkriegen mit dem Oetker zusammen, Ende 19. Jahrhundert angefangen zu sagen, AIDA, Attention, Interest, Desire and Action, also erstmal zu sagen, okay, Achtung, hier ist was, dann B, das brauchst du, weil wenn du das hast, dann passiert Folgendes. Dadurch kommt das Desire auf der Kundenseite, dass man sagt, ich will das. Und dann eben die Action, dass man sagt, pass auf, und wenn du es jetzt kaufst, ja, hier drücken, wäre heute, oder jetzt kaufen, 10% Discount, oder jetzt kaufen, weil morgen gibt es das nicht mehr, was auch immer. Und das, wie gesagt, wurde dann durch die Weltkriege so ein bisschen nochmal, sind wir in die Mangelwirtschaft wieder reingefallen. Und wer jetzt zum Beispiel in letzter Zeit so Mad Men gesehen hat, was so diese goldenen 50er, 60er Jahre in der Werbung, vor allem in den amerikanischen Prägungen zeigt, da haben wir also wirklich angefangen, in einer Überflussgesellschaft den Leuten Produkte nicht mehr aus essentiellen Bedürfnissen näher zu bringen, sondern einfach diese Produkte mit ganz vielen Eigenschaften zu versehen, die weiter oben auf der Maslow-Pyramide zu finden sind, also Status zum Beispiel. Das ist eine sehr spannende Sache, die wir uns natürlich im Hotel zunutze machen. Weil die wenigsten kommen zu uns, weil sie hospizartig als Pilger eine sichere, trockene Stelle haben wollen, wo sie schlafen können und am nächsten Morgen eine karge Mahlzeit kriegen, um weiterzureisen. Sondern die meisten kommen ja dann zu uns und in unser Hotel, weil sie damit irgendeine Erwartung verbinden, die sie im Nachbarhotel nicht haben. Und da setzt diese Customer Journey ein und hilft als Modell, weil man im Prinzip über 5 Stufen erweitert, wie der Kunde von absoluter Ahnungslosigkeit zu einem zufriedenen Fan des Produktes wird.
Kennst du Jan Karlsson?
Der hatte, glaube ich, was mit Flügen zu tun. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Genau. Jan Karlsson übernahm Anfang der 1980er die Führung der damals noch nicht so erfolgreichen Airline SAS, also der skandinavischen Airline. Die kennen wir alle. Ist auch heute sehr erfolgreich. Damals war die noch überhaupt nicht in aller Munde. Und er sollte sie finanziell erfolgreich machen. Das war das Ziel, was ihm vorgegeben wurde. Und Jan Karlsson führte dann den Moment of Truth ein tatsächlich. Also er hat das Ganze erfunden, wovon wir heute noch partizipieren. Er erklärte seinen Mitarbeitern, dass sie von nun an die Aufgabe hätten, diesen Moment of Truth zu erschaffen bzw. zu managen. Also wann immer jemand in der Kundenhotline anrief damals und fragte, wo denn irgendwas geblieben wäre oder wollte was buchen oder wie auch immer, hieß es, den Kunden so freundlich wie möglich zu begrüßen, denn er hatte eigentlich nur 7 Sekunden Zeit, denn so lange dauert es nur, also so kurz, sich für oder gegen etwas intuitiv zu entscheiden. Also wenn mich jemand anruft, wenn jemand auf mich zukommt an einem Counter, habe ich nur so wenige Sekunden Zeit, so sympathisch rüberzukommen, dass derjenige sich aufgehoben fühlt und ein Gespräch weiter mit mir führen möchte oder überhaupt in ein Gespräch einsteigen möchte. Das hat Jan Karlsson erfunden und er hat es großartig gemacht, denn die SAS ist dann sehr erfolgreich geworden dadurch.
Absolut. Und Jan Karlsson, kleiner Fun Fact, hat seine Karriere angefangen bei Wing Resort. Das ist ein Tour Operator. Ist also eigentlich im Herzen, bevor er zur Airline ging, ein bisschen Hotelier.
Das ist ganz wichtig für uns. Nein, das ist super. Und dieses Prinzip, was auch Jan Karlsson ja dann eingeführt hat und natürlich extrem viele übernommen haben. Ich freue mich übrigens, dass endlich mal was in Europa erfunden wurde und nicht immer nur in den USA oder in China oder irgendwo. Und das hat Disney übernommen. Dann ist es nämlich von Europa in die USA geschwappt. Disney kennen wir natürlich alle. Die haben dann für sich den Moment of Truth so beschrieben oder für ihre Mitarbeiter so beschrieben in einer Schulung. Da gab es dann die 10-Foot-5-Foot Regel, ja. Also Kunden, die sich dem Mitarbeiter auf 10 Fuß, also ungefähr 3 Meter genähert hatten, wurden angelächelt. Das mussten die machen. Und Kunden, die sich dem Mitarbeiter auf 5 Fuß, also näher näherten, mussten begrüßt werden. Und so hat Disney es geschafft, ja wirklich ein sehr sympathisches, besonders für Kinder, Unternehmen zu werden, mal abgesehen von den ganzen Produkten, die sie dann hergestellt haben.
Diese 5-Foot-10-Foot-Rule, die wurde auch adaptiert von Horst Schulze, dem damaligen Chef von Ritz-Carlton. Und der hat gesagt, wenn ein Gast näher als 4 Meter an einen Mitarbeiter rankommt, Augenkontakt herstellen, Gast begrüßen, fragen, was der Gast will, machen, was der Gast will, gastfreundlich verabschieden.
Sehr gut. Und wer das auch richtig gut umsetzt, ist Thomas Mack, ein SAL-Alumnus. Und er führt mit seinem Bruder und seiner Schwester zusammen den Europapark Rust. Kennt bestimmt jeder, waren bestimmt auch schon viele da. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und mal erzählt, was sich alles in den ganzen Jahrzehnten, seit den 70er Jahren gibt es den Europapark Rust, in der Customer Journey verändert hat.
Mit der Entwicklung des Freizeitparks hat sich natürlich auch die Aufenthaltsdauer und das Einzugsgebiet verändert. Dementsprechend kam zum Beispiel 1995 das Hotel El Andalusien zu und 2019 die Wasserwelt Rolantica. Dies waren unter anderem Meilensteine, die verständlicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Customer Journey hatten. Dabei wandelt es sich immer stärker in die digitale Welt. Online-Marketing, Database-Marketing und somit eine individuelle und personalisierte Kundenansprache. Zum Beispiel unsere Pre-Arrival, die jeder Hotelgast 3 Tage vor Anreise erhält. Die Anzahl der Touchpoints ist stark gewachsen. Weggefallen ist dagegen keiner. Der wichtigste Touchpoint, aber das muss man wirklich sagen, ist heute wie auch früher der persönliche Kundenkontakt hier vor Ort.
Thomas ist hier natürlich ein absoluter Profi, weil wer schon mal im Europapark war, dem wird vor allem eine Sache auffallen. Da sind ja zigtausend Mitarbeitende. Und ganz egal, wo man mit denen in Kontakt kommt und selbst wenn sie einen darauf hinweisen, dass man hier nicht parken kann oder dass man erst später einchecken kann, passiert das mit einer derartigen Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, dass du halt dich zu jeder Sekunde immer gut behandelt fühlst. Und das mit so viel tausend Leuten hinzukriegen und mit vielen, die ungelernt, angelernt sind, ist wirklich eine großartige Leistung.
Man darf dabei auch nicht vergessen, und hier zeigt sich das wieder ganz doll, dass egal welches Unternehmen du bist, ob du eben ein Vergnügungspark bist, ein Hotel, ein Restaurant, eine Fluggesellschaft, eine Autogarage, was auch immer, ein Krankenhaus, es gibt tagtäglich Tausende von Moment of Truth, die geschaffen werden müssen, sage ich jetzt mal. Also es heißt, ich darf da auch gar nicht als Mitarbeiter müde werden, denn es ist wirklich wichtig, jede Sekunde, wann immer ich Kontakt zu einem Kunden oder Konsumenten habe, seine Erwartungen bestmöglich zu erfüllen. Richtig?
Also grundsätzlich ja, wobei ich die Einschränkung, wer bei uns zugehört hat, bei der Kunde ist König oder ist er nicht, der weiß, es gibt tatsächlich Grenzen, wo die Gästeerwartung mit der gebuchten Leistung nicht mehr viel zu tun hat und da darf man dann ruhig auch mal enttäuschen. Also es gibt da Grenzen dafür, aber grundsätzlich glaube ich, hast du recht, im normalen Rahmen und in der Erwartung dessen, was das Hotel auch bietet, kann man das tun, wie in jeder guten Beziehung. Das, was ich verspreche, muss ich halt auch abliefern.
Könnt ihr noch mal gerne reinhören in unsere allererste Folge Der Kunde ist König oder eben die Frage, sollten wir diese Monarchie abschaffen? Nadja Dahlmann hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt.
Nadja Dahlmann ist eine ganz liebe Kollegin, die ist auch eine echte Koryphäe auf diesem Gebiet Social Media. Nadja war lange Zeit für Marketing und Kommunikation zuständig für das Empire Riverside in Hamburg und hat das zu einem absoluten Hip-Hotel gemacht.
Sie erklärt uns mal aus ihrer Sicht, warum sie Social Media so wichtig in der Customer Journey findet.
Das Spannende an Social Media in Bezug auf die Customer Journey der Hotellerie ist, denke ich, vor allem das Vorkommen oder die Häufigkeit. Es beginnt bereits bei der Inspirationsphase, wo der Gast überhaupt erst auf das Produkt aufmerksam werden kann, indem zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin etwas postet, was gesehen wird, wo man drin verteckt ist. Es könnte aber natürlich auch durch Werbung sein, die einem angezeigt wird. Die Informationsbeschaffung, also die folgende Phase, kann durchaus auch über Social Media erfolgen, durch schlau hochgeladene Story-Highlights, durch Posts mit Informationswert. Theoretisch könnte sogar auch der Kauf über Social Media erfolgen. Und es ist vor allem ein ganz, ganz starkes Tool zur Kundenbindung. Nicht nur ist es möglich, durch die Anregung des Gastes zum Posten, dass er kostenfrei für eine Werbung macht, und zwar mit einem hohen Vertrauensbonus, denn seine Freunde und Familie und alle seine Follower werden dem Gast mit großer Wahrscheinlichkeit glauben, wie toll der Aufenthalt ist. Und das Ganze ist, wie gesagt, auch noch kostenfrei, sondern man kann mit dem Gast nachträglich auch noch in Verbindung bleiben, wenn man schafft, dass er dem Kanal folgt. Denn gerade Videos und Fotos wecken natürlich auch immer wieder Erinnerungen. Und das ist, denke ich, die beste und auch eine der einfachsten Methoden, mit dem Gast in Verbindung zu bleiben. Und alles, was man eigentlich braucht, ist ein gutes Community-Management. Ein bisschen Arbeit, die man reinstecken muss. Und wenn man es ganz schlau macht, kann man sogar noch den User-Generated-Content nutzen, um seinen eigenen Feed zu befüllen.
Was heißt das denn, Wilko, ein gutes Community-Management?
Na, relativ einfach. Stell dir vor, du machst eine Party. Dann willst du auch, dass die richtigen Leute kommen, damit die Party cool wird. Und Community Management ist eigentlich nichts anderes, als dass du guckst, dass auf deiner Party die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung die richtigen Sachen erzählen. und dann läuft der Rest von allein.
Und jetzt sag mir, laufen deine Partys immer gut oder nicht so gut?
Dazu möchte ich hier in diesem intimen Rahmen keine Aussagen geben. Als ich mein SRL-Diplom bekommen habe, da gab es viele ganz großartige Mitstudierende, die haben die ersten Ränge belegt und Blumensträuße bekommen. Und Kurt Imhoff hat zwei Kollegen und mir auf die Schulter geklopft, weil wir haben immer die ganzen Partys organisiert.
Verstehe. Also auch hier ist die Many-to-Many-Kommunikation stattgefunden. Was wirklich wichtig ist zu wissen, ist, dass die meisten Konsumenten, wenn nicht sogar 99,9%, immer Bewertungen vorher online lesen. Und ein negativer Kommentar, das dürfen wir nicht vergessen, beeinflusst die Kaufentscheidung mehr als 100 positive. Ja? Leider ist es ja immer so, dass das Negative doller hängen bleibt als das Positive. 41% der 16- bis 24-Jährigen genügt ein einziger negativer Kommentar, um die Kaufentscheidung zu beeinflussen. Ist bei mir ehrlich gesagt auch so.
Es ist leider tatsächlich so, dass das Negative stärker sich verbreitet als das Positive. Deshalb gibt es ja auch diese NPS, diese Net Promoter Score oder die Tatsache, dass man auf einer 10er-Skala über eine 8,0 kommen sollte, damit man sagen kann, das Image sei gut, ist tatsächlich schwierig geworden. Allerdings diese wahnsinnige Empfindlichkeit auf eine einzige Bewertung. Ich würde sagen, man muss es die Relation zählen, zu wie viel da sind.
Wir haben also zwei Methoden bzw. Wege. Es gibt einmal den ganzen Online-Part, Social Media, Foren, und wir haben den Face-to-Face persönlichen Kontakt. Beide sind extrem wichtig. Aber Wilko, ich habe das Gefühl, dass kleine Unternehmen komplett überfordert sind mit allem, was wir gerade erzählt haben. Moment of Truth und tausende von Touchpoints. Und wir brauchen ganz viele Marketingmitarbeiter, die daran arbeiten, Konzept zu entwickeln, dass hier das Gericht in die Augen springt von der Speisekarte und hier jenes. Wenn ich ein kleines Unternehmen habe, zu alte Mitarbeiter, zu wenige Mitarbeiter, es gibt verschiedene Gründe. Nicht jeder kann sich ja wie zum Beispiel die Firma Dell eine Social-Media-Kommandozentrale von 5000 Mitarbeitern leisten. Wir haben einen SRL-Alumnus, das ist Lorenzo Studa, den kennst du auch sehr gut. Sein Hotel, das Riposa im schönen Tessin, wurde dieses Jahr zum Hotel des Jahres gewählt. Er hat uns eine Nachricht geschickt, in dem er mal erklärt, wie er das als kleines Familienunternehmen mit seiner Schwester zusammen macht.
Tatsächlich 60-70% unserer Gäste kommen über Empfehlungen, also direkt über die Gästeempfehlung. Es gibt ja das Sprichwort, Mund zu Mund sei immer noch die beste und die billigste Werbung. Tatsächlich ist es die beste. Unser Betrieb verfügt über begrenzte Mittel. Daher investieren wir alles in unser Produkt. Wir starten keine bezahlte Werbekampagnen. Für uns ist das Produkt das Wichtigste. Als zweites sehr wichtiges Tool haben wir natürlich unsere Webseite. Wir waren schon immer Vorreiter hier in Ascona in Sachen Webdesign. Wir bleiben immer noch der Meinung, dass das eines der wichtigsten Anhaltspunkte ist für einen potenziellen Gast. Wo endet die Customer Journey? Hoffentlich nimmt sie bei uns kein Ende. Wenn wir unseren Job gut gemacht haben, dann wird dieser Kunde gleich zum Stammkunde und wird gleich wieder buchen. Falls das nicht der Fall sein sollte, gibt es immer noch die CRM-Maßnahmen. Als Beispiel bei uns, wir haben den Amici del Riposo Club gegründet. In diesem machen wir verschiedene Mailings, Geschenke zu Weihnachten und versuchen einfach die Erinnerung ans Riposo aufrechtzuerhalten.
Das finde ich ist eben das Schöne. Es gibt die große Marketingtheorie und es gibt diese orchestrierten Maschinen, aber das, was der Kunde mittlerweile am meisten schätzt, und da haben wir auch noch eine andere Folge dazu, ist diese natürliche Authentizität. Und wenn ein Gastgeber einfach mit Herzblut dabei ist, wie der Lorenzo, den Gästen ehrlich sagt, was sie erwarten können und mit Begeisterung das Ganze dann auch liefert, das ist die stärkste aller Marketingmaßnahmen. Also es kommt nicht auf Milliardenreichweite oder das Größte an oder die größte Abteilung und das größte Budget dahinter, sondern am Ende, und das ist das Tolle daran, haben wir ja die Chance, dass in dem Moment, wo auf den Kaufbutton geklickt wird, tatsächlich mehr passiert, als dass nur ein paar Schuhe wie bei Zalando in den Karton gesteckt wird und verschickt wird.
Schöne
da Schuhe. Ist ein Zeitraum von der Buchung, bis der Gast anreist. Da ist ein Zeitraum, wenn der Gast anreist, bis er wieder abreist. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit und Interaktionsmöglichkeiten mit dem Gast. Und die stärkste Marketing-Message ist halt, wenn der Gast, der da war, wirklich begeistert rausgeht und sagt, wow, das war richtig gut.
Und das ist ja auch die Customer Journey, die wieder mal zeigt, wie lang sie eigentlich ist. Vom ersten Moment von, ich möchte irgendwo hingehen, habe vielleicht mal davon gehört, dass dort in dem Restaurant lecker ist oder in dem Hotel schön ist, bis ich möchte auch wiederkommen. Das geht übrigens nicht nur Privatkunden so, sondern auch Businesskunden. Also das B2B-Genre spielt ja hier auch eine große Rolle. Beide Seiten wollen glücklich gemacht werden. Thomas Mack hat uns nochmal eine Sprachnachricht geschickt und sagt ganz klar, dass es wichtig ist, die Customer Journey von vorne bis hinten zu durchlaufen.
Mit unserer Customer Journey verfolgen wir einen 360-Grad-Ansatz, um unsere Anzahl an über 80% Wiederholungsbesucher weiter an uns zu binden, aber auch neue Zielgruppen für uns zu gewinnen. Die durchschnittliche Anfahrtszeit beträgt aktuell 2,2 Stunden und diesen Radius möchten wir natürlich stetig erweitern. Für unsere Gäste, aber auch für B2B-Kunden, zum Beispiel im Confortainment, sind wir als Europapark-Erlebnisressort zunehmend weit vor und noch lange nach dem Besuch relevant. Die Customer Journey zu verkürzen wäre demnach ein Rückschritt und der Kundenbindung unabhängig von B2B oder B2C.
Die Customer Journey ist also im Laufe der Zeit immer länger geworden, wie Thomas Mack uns ja schon erzählt hat. Und wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen wollen und könnten, haben wir noch mal eine Sprachnachricht von Nadja Dahlmann. Nadja ist übrigens auch im Fachvorstand der HSMA in Deutschland. Das ist die Hospitality Sales and Marketing Association, die auch die Prüfungsrichtlinien in diesem Bereich festlegen, an die sich auch die SRL mit dem europäischen Modell anlehnt.
Meiner Meinung nach ist die Zukunft der Kundenbindung Social Media. Social Media gibt ihm einfach die Möglichkeit, direkt und unmittelbar mit dem Gast in Kontakt zu treten. Und zwar mit einer Person per Direct Message oder per Kommentar oder per Gießkannenprinzip über hochgeladene Inhalte. Ich glaube, dass das Ganze sowohl Möglichkeiten als auch Risiken birgt. Risiken deshalb, weil es einfach immer diverser wird. Es werden immer mehr neue soziale Netzwerke hochgeladen. Von daher muss man, denke ich, sehr stark differenzieren, auf welchen sozialen Medien man vertreten sein möchte, wo wirklich die Zielgruppe vertreten ist, die man ansprechen möchte und wo sich der Aufwand nicht wirklich lohnt. Und gleichzeitig gibt es einem die Möglichkeit, eine wahnsinnig starke Marke aufzubauen. Und ich denke, gerade in den nächsten Jahren und für die jüngeren Zielgruppen ist das the place to be für Kundenbindung.
Wenn wir das kurz zusammenfassen, wenn ich alles richtig mitgeschrieben habe, was wir hier jetzt gerade gesammelt haben, geht es bei der Customer Journey eigentlich um das Konzept, wie ein Gast von dem ersten Kontakt, das überhaupt erfährt, dass wir da sind, bis hin zu, wenn er glücklich das Haus oder das Restaurant verlässt, ein gutes Erlebnis hat. Dass wir das in ein gegliedertes Modell bringen, wo wir immer probieren, den Gast von einer Stufe auf die nächste Stufe glücklich mitzunehmen und möglichst wenig Leute zu verlieren auf dem nächsten Schritt.
Wichtig sind wirklich die Kleinigkeiten. Habe ich eine Pflanze in der Rezeption zu stehen, die schon halb verwelkt ist? Die ich vielleicht gar nicht mehr wahrnehme als Rezeptionistin, weil ich da jeden Tag dran vorbeilaufe und denke, ja, hallo Pflanze, ich kenne dich schon lange. Aber der Kunde, der zum ersten Mal reinkommt, findet die
du
vielleicht total
hässlich. Du sprichst mit Pflanzen?
Auf jeden Fall, du nicht.
Was sagst du denen?
Also falls du ein Hotel hast, wo deine Pflanzen verwelkt sind, lad mich ein.
Hotel-Podcast für Hotelpflanzen. Ärger dich nicht, wenn du als Aschenbecher oder um Drinks zu entsorgen verwendet wirst.
Ja.
Und wenn irgendein kleiner Gast mit Playmobil-Männchen auf dir rumklettert und dir die Blätter abbricht, dann ist es nur ein Zeichen seiner großen Liebe.
Auf jeden Fall. Und du gehörst zur Customer Journey, liebe Pflanze, ist ganz wichtig. Also Kleinigkeiten nicht aus den Augen verlieren. Und uns würde mal interessieren, wie habt ihr die Customer Journey so bis jetzt erlebt? Gab es irgendwo was richtig Schlechtes oder richtig Gutes? Schreibt uns doch mal an podcast@sal.ch. Wilke und ich freuen uns schon wieder total auf Post von euch. Und während ihr uns schreibt, freuen wir uns schon mal auf die nächste Folge. Schaltet doch auch wieder ein.
Und bis dahin eine großartige Journey. Und damit das jetzt hier auch korrekt gesagt wurde, Journey. An act of traveling from one place to another. Also Henny, was ist wichtiger? Die Reise oder das Ziel?
The company natürlich. Die Begleitung.
Ah, schöner könnte man diesen Podcast nicht enden. Macht's gut, ihr Lieben, und tschüss.
Tschüss. Und das letzte Wort hat natürlich wieder ein SRL-Alumni, in diesem Fall Lorenzo Studer vom Riposa im schönen Tessin. Und er, jetzt spitzt die Ohren, alle die noch studieren an der SRL, erklärt euch mal, wo ihr ganz genau aufpassen müsst im Unterricht, um die beste Customer Journey später im Berufsleben zu gestalten.
Eine wichtige Voraussetzung, für wer die Customer Journey bestimmt, ist, einen Gesamtüberblick zu behalten. Vergessen Sie Ihr Produkt nicht, mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Und vor allem, was wollen wir damit erreichen? Sie müssen über verschiedene Abteilungen Entscheidungen treffen, diese implementieren und immer ein Auge auf das Endziel behalten. In unserem spezifischen Fall handelt es sich um ein weites Spektrum an Aufgaben, Von der nichtsnützigen Influencer-Anfrage bis zum wichtigsten Artikel in der Sonntagszeitung. Vernetztes Denken. Da sollten Sie im Unterricht gut, sehr gut aufpassen.